Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es ist nicht mehr lange hin, bis zum ersten Aufschlag bei den Australian Open. Herzlich willkommen zu einem kleinen Special hier von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies. Philipps ist heute nicht dabei. Der wird morgen bei der ersten Rückschau auf Tag 1 dabei sein. Aber ich habe wie letztes Jahr wieder eine Vorschau gemacht, um auf die Spiele der deutschen Tennisprofis vorauszuschauen. Ich habe mit Michael Kohlmann und mit Barbara Rittner gesprochen und wir haben über die Qualifikation gesprochen, wir haben über die Matches der deutschen Profis gesprochen und so ein kleines bisschen den Ausblick auf dieses Turnier. Den Anfang macht Barbara Rittner, die war heute zu Gast bei mir und hat auf natürlich Ella Seidel zurückgeschaut, auf ihr Match und auf ihre erste Runde gegen Arina Sabalenka, hat allerdings auch die Chancen der anderen Profis, unter anderem Angelique Kerber, eingeordnet. Das Gespräch hört ihr hier. Barbara Rittner, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es sind jetzt 24 Stunden, seitdem Ella Seidel sich für das Hauptfeld qualifiziert hat. Dann so ein bisschen, war es eine Schocknachricht, als du den Namen Arina Sabalenka auf ihrer Seite gesehen hast?
Ja, für mich natürlich weniger. Also ich habe jetzt schon so viele Jahre vieles erlebt und irgendwie habe ich fast damit gerechnet. Also es war so, wir sind nach dem Match in die Stretching Area und haben beim denen wirklich, sind wir es durchgegangen und dann sagte sie so, oh, Sabalenka wäre cool. Und dann habe ich gesagt, ich würde lieber was anderes nehmen. Und dann haben wir uns so, ja, stimmt, ach, ich weiß nicht. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt, wo wir es ausgesprochen haben, ist ja dann so ein ungeschriebenes Gesetz. Jetzt ist es Sabalenka, es wird sicherlich eine großartige Erfahrung. Ich finde es schön, sie sagt auch jetzt mit der Anspannung, ich freue mich echt drauf, das zu erleben. Wir dürfen heute einmal drauf trainieren, gleich um 18 Uhr und morgen um 18 Uhr nochmal. Es ist wichtig, dass man diesen Gang da durchgeht und dass man einfach weiß, wie fühlt sich das an. Und am Ende, gegen Sabalenka kann jeder unter die Räder kommen. Also das habe ich ihr auch gesagt, das ist nichts Schlimmes, damit muss man rechnen. Ich wünsche mir einfach, dass sie da rausgeht und es, egal wie es ausgeht, auch ein bisschen genießen kann und vor allem diese Erfahrung dann gesammelt hat.
Ich meine, erster Auftritt bei einem Grand Slam, sich durch die Quali gekämpft und dann gleich dann das erste Hauptfeldmatch in der Rod Laver Arena, einem der schönsten Orte, die man ja als Tennisspieler oder Tennisspielerin haben kann. Ne?
Ja, also sie hat mich ja auch gefragt, was war für dich der schönste Center, und für mich ist es die Rod Laver Arena. Also ich finde, weil hinten die Bande unheimlich hoch erst anfängt, also man hat so ein geborgenes Gefühl, also wenn man den Ball beim Aufschlag hochwirft, verschwindet der nicht in den Zuschauern. Also es ist schon irgendwie vom Blick her sehr schön. Ich habe selber echt ein paar Mal drauf spielen dürfen und ich glaube, das wird ihr grundsätzlich gut gefallen und es ist einfach toll. Es ist ein Sonntagvormittag in Deutschland, hier Night Session, also was will man mehr? Okay, man will nicht abgeschossen werden.
Lass uns mal gerade über die Quali überhaupt sprechen. Es ist nur Ella Seidel durchgekommen. Eva Lüß hatte gestern Matchball. Julie Niemeyer hat ein absolut dramatisches Duell verloren. Annalena Friedsam ist dann ausgeschieden an Nomar Noah Akugui. Würdest du die Quali überhaupt einschätzen, wie es jetzt gelaufen ist für die fünf Frauen, die angetreten sind?
Naja, im Kollektiv hätte ich mir schon gewünscht, dass sich mehr qualifizieren. Ich hätte es jeder Einzelnen zugetraut, ganz ehrlich. Jetzt muss man sagen, Eva Liss, wenn man Matchball hat an einem eigenen Geburtstag, ist es traurig und es tut mir leid. Und sie hat sich auch gut verkauft. Aber das bringt dann unterm Strich nichts, wenn du dich nicht qualifizierst. Eine Annalena Friedsam gegen Knutzen auch ersten Satz glatt gewonnen und dann plötzlich überrollt worden. Die sagt selber, ich weiß gar nicht, wie mir geschah. Es war irgendwie ein komisches Match. Noma auch sehr nervös angefangen, hat halt jetzt wirklich in den letzten Wochen nicht viel gewonnen, arbeitet aber sehr, sehr fleißig und konzentriert weiter. Das wird sich irgendwann, wird sie sich auch belohnen. Und ja, Jule Niemeyer, das war dramatisch, 0-5 im dritten und dann zurückgekommen und dann noch geführt und doch nicht irgendwie das zu Ende gespielt. Aber ich glaube, man muss ja positiv bleiben. Die sind dran und sind fleißig, das ist das Wichtigste. Und jetzt ist die Jüngste durchgegangen oder die, ja, mit Abstand Jüngste, mit der Ella Seidel. Und das wird die anderen auch wieder motivieren und dann muss man dranbleiben und weiterarbeiten. Also spielerisch haben sie das Zeug dazu und es braucht dann auch eine Entwicklung. Und ich nehme dann immer diesen Spruch von Angie Kerber, die hat dann gesagt, weiter, immer weiter. Aber auch die hat so viel Rückschläge weggesteckt. Wir waren hier mal, hatte sie dritte Runde gegen Kuznetsova, Night Session verloren, hat gesagt, was soll ich denn noch anders machen? Und gesagt, nee, nichts weiter. Ne? Und genau das musst du verinnerlichen. Und am Ende kommt es ja auch auf diese Resilienz an. Also wirklich dem zu trotzen, dran zu bleiben. Die spielen schon ganz gut Tennis und da fehlt nicht so viel.
Ist Angelique Kerber ein Vorbild? Weil 2011 gab es ja damals diese Geschichte, dass sie kurz davor war, einfach hinzuschmeißen und dann gesagt hat, okay, jetzt versuche ich es nochmal. Dann kam die US Open und dann ging es da stetig aufwärts für sie. Ist das, kann Angelique Kerber da dann auch als Vorbild so ein bisschen herhalten, dass man auch sich durch Krisen dann ein bisschen durchspielen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur Angie Kerber natürlich als dreifache Grand-Slam-Siegerin Nummer 1, aber auch diese Generation, Petkovic, Görges, die auch wirklich oft mit Rückschlägen, auch Andrea Petkovic mit vielen Verletzungen, Sabine Lisicki, die dann mit Rückschlägen einfach gut umgegangen sind und dran geblieben sind. Also die diese Resilienz gehabt haben, die Komfortzone verlassen haben, auch wirklich immer wieder sich neue Dinge überlegt haben, an denen sie gearbeitet haben. Und ja, allen voran Angie Kerber. Ich habe jetzt noch meinen jungen Mädels hier, der Nummer und der Ella, gesagt, guckt euch beim United Cup an, mit wie viel Herz und Leidenschaft die versucht, da jetzt ein Comeback zu machen, nach 18 Monaten mit Kind, mit Mitte 30, also großartig. Und dieses Match gegen Tomljanovic, das haben sie auch alle gesehen und es war einfach ein Paradebeispiel für was es braucht, um auch diesen Weg nach oben zu schaffen. Und die Art und Weise von Intensität, vom Willen, Leidenschaft und eben diesem Durchhaltevermögen und auch der Eigenverantwortung, das hat diese Generation unglaublich gut vorgemacht. Und ich finde, das kann man und muss man sich als Beispiel nehmen. Und also vor Angie kann man da nur jeden Hut ziehen.
Sie hatte jetzt diese wirklich einzigartige Situation, egal wie das Ergebnis ist, sie hat ein paar Matches, sie hatte dann jetzt 5 Matches beim United Cup. Sie wirkte auf mich gestern in der Pressekonferenz extrem relaxed, das haben wir in den letzten Jahren nicht immer so gesehen. Wie siehst du das Comeback von Angelique Kerber bislang?
Ja, also genau so. Ich habe Angie auch gesprochen, sie wirkt total glücklich und zufrieden mit der Gesamtsituation. Ich glaube, Baby Liana ist, also auch die habe ich schon gesehen, die lacht eigentlich nur. Also das ist wirklich ein Baby, was schläft und lacht und gut drauf ist. Und sie ist hier mit ihrer Mutter, also der neuen Oma, die sich auch kümmert. Und ihr Mann ist dabei oder ihr Lebensgefährte ist dabei. Und Torben Bels, Vertrauter an ihrer Seite. Also ich glaube, das ist einfach auch ein Paket, was sie sich da geschnürt hat mit vertrauten Leuten um sich herum, der gleiche Physio auch. Yoshi Thron im Hintergrund, also das ist, glaube ich, so, sie weiß, sie muss jetzt nichts mehr beweisen, hat aber einfach total Bock gehabt auf dieses Comeback und sieht unglaublich fit schon wieder aus, also das ist ja auch nicht so selbstverständlich nach einer Geburt, nach 18 Monaten raus und sie macht es ganz klar nur für sich und ich finde es großartig und ich bin mir auch sicher, sie wird den einen oder anderen Erfolg sich erspielen und dann ist es sicherlich auch für ihr Heimturnier Bad Homburg schön, Wimbledon nochmal und dann Olympische Spiele, vielleicht ja als Highlight oder als Abschluss oder es geht weiter, wer weiß, also eine Angie Kerber, die sollte man nie abschreiben und ich glaube, die kennt sich jetzt gut genug, um in sich reinzuhören und also hier macht sie auf mich einfach einen super zufriedenen Eindruck und selbst bei dieser bescheidenen Auslosung, erste Runde Collins und zweite Runde, wenn überhaupt eventuell Sieger aus Swiatek kennen, also schlimmer kann es ja nicht kommen, auch das, glaube ich, kann sie gelassen nehmen, aber wer Angie kennt, die ist ehrgeizig und will natürlich was gewinnen.
Auf die erste Runde wollte ich zu sprechen kommen gegen Danielle Collins, da hat es 2019 einen ziemlich üblen Abschluss gegeben, 6-0, 6-2 damals. Danielle Collins, damals auf der Höhe ihrer Kunst, hat Angie Kerber komplett abgeschossen. Wie siehst du die Chancen jetzt? Weil auch Danielle Collins hatte ja Probleme in den letzten 12 Monaten auch mit der Gesundheit etc.
Ja, also zum einen war es damals, und es war ein unglaublich heißer Tag, ich kann mich noch gut erinnern, und die Bälle sind so schnell geflogen und die Collins hat jeden ein Stückchen vor die Linie gespielt und hat nämlich genau durch ihre guten Hebel auch das Spiel, was eine Kerber wegdrücken kann. Also sie liegt ihr nicht, das ist mal klar. Und dann hat eine Collins in dem Jahr Halbfinale gespielt und in 22 ihr Finale gespielt. Also das zeigt auch, ihr liegt dieser Belag. Sie liebt Australien, sagt sie auch immer wieder. Hat aber genau, wie gesagt, auch gesundheitliche Probleme. Und ich glaube, jetzt sind die Karten neu gemischt. Aber Kerber-Collins ist einfach auch eine Runde, die hätte ich hier auch in der vierten Runde gesehen, wenn beide im Turnier drin sind. Insofern ist es hart. Angie muss es nehmen, wie es kommt und muss gucken, dass sie selber wirklich versucht, druckvoll zu spielen und Collins nicht zu sehr spielen lässt.
Eine Spielerin, die beim United Cup nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht hat, ist in Anführungsstrichen, ist Laura Siegemund, die die Chefrolle ja quasi übernommen hat, dort im Mix, gerade im Finale, wo sie einen nur noch stehenden Sascha Zverev da durchgezogen hat. Sie hat ein fantastisches Mix gespielt. Sie ist jetzt auf Platz 5 der Doppelweltrangliste. Sie spielt weiterhin Einzel, weil sie auch in die Turniere kommt, in die Grand-Slam-Hauptfelder. Sie spielt jetzt gegen Ekaterina Alexandrova in der ersten Runde. Sie hat rausgezogen in Adelaide. Ich habe gestern noch mit dem Antonio Suka gesprochen. Er hat gesagt, ist kein Problem, ist alles in Ordnung. Wie siehst du die Form, beziehungsweise wie siehst du Laura Siegemund, weil die trägt ja mit 35 ja noch das Klavier.
Also ich bin ja sehr, sehr nah an Laura dran über die ganzen Jahre und sie ist ja auch sehr offen und direkt und wir tauschen uns viel aus, ist auch ein Vertrauensverhältnis und ich finde das großartig. Also die hat immer weiter an sich gearbeitet und immer weiter auch Wege gesucht, sich zu verbessern. Ist so eine ganz akribische, also die dann auch mit dem Anto, ist ja ihr Lebensgefährte, aber gleichzeitig auch ja der Trainer, die sich immer weiter auch auf dem Platz auseinandersetzen mit, was können wir noch machen? Und ich finde, ihre Leistungen im Doppel sind ein Paradebeispiel oder Mixed Paradebeispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man auch wirklich ganz akribisch dann im Doppel weiter trainiert. Und also sie ist da eine große Stütze, glaube ich, fürs deutsche Tennis, auch im Billie Jean King Cup im Doppel natürlich gesetzt. Und auch ihre Art und Weise, wie sie führt, also wie sie Verantwortung übernimmt. Also sie ist ja auch ab und zu mal in Stuttgart und fragt dann an, hast du eine Junge, mit der ich trainieren kann? Nehme ich mit Kusshand, weil von der kann man so viel lernen. Und die ist dann auch tough im Training mit denen und fordert die und stellt auch Forderungen. Also es ist nicht immer einfach mit ihr. Aber sie weiß genau, was sie will. Sie hat ihre Werte, die sie auch vertritt. Also ist auch wirklich bei aller Offenheit und bei allem, wo sie auch mal jemanden wirklich vors Schienbein tritt, verbal, steht sie aber dazu und es ist immer ein offener Austausch und insofern ist die Laura, wundert mich nicht, dass sie auch einen müden Sascha dann sogar im Mix führen konnte. Also Sascha, Hut ab, was der auch geleistet hat. Aber es war toll zu sehen und da sieht man mal, wie heißt das, the older, the better. Also die Laura wird ja dieses Jahr auch 36 und hat auch viele Kreuzbandriss und schwere Verletzungen gehabt, aber kämpft sich zurück und ist topfit. Und hat ja vor einem Jahr gesagt, Mensch, eigentlich will ich nur noch doppelt spielen und dann lief es im Einzel wieder so gut. Und ich muss sagen, Laura, also so gut wie du im Einzel noch spielst, hör bitte nicht damit auf, solange es geht. Aber es schleichen sich natürlich Handgelenk, jetzt ein bisschen Oberschenkel, es zwickt halt hier und da öfter als vor 10 Jahren.
Jetzt gegen Ekaterina Alexandrova. Alexandrova ist ja auch keine, die einem Rhythmus gibt in irgendeiner Weise, oder?
Nee, das ist das denkbar blödeste Los. Mhm. Also die ist jetzt auch noch in Form, hat gerade eine Rybakina geschlagen, ist im Finale in Adelaide. Also wenn du eine nicht haben willst, dann die. Auch gerade eine Laura Siegemund, wobei sie letzte Woche Samsonova geschlagen hat, die ein ähnliches Spiel hat, muss man sagen. Also Laura wird alles versuchen und tun dafür, dass Alexandrova da fehlerhaft spielen wird, aber es ist natürlich unglaublich schwer gegen eine Inform spielende, dann hat die auch ein Top-10-Niveau und also ich hätte der Laura da ein anderes Los gewünscht. Es ist vielleicht sogar das Schwerste von allen deutschen Spielerinnen.
Es ist insgesamt eine relativ schwierige Auslosung. Wir kommen jetzt gleich noch auf Tamara Korpatsch und Tatjana Maria, aber insgesamt hättest du dir vielleicht dann auch gewünscht, die eine oder andere Spielerin mal so ein bisschen außen vor zu lassen, vielleicht erst zweite oder dritte Runde zu haben?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt mit eben Ella Seidel gegen Sabalenka. Also das hätte es auch nicht gebraucht, direkt so schön die Erfahrung ist. Alexandrova ist halt in aller Munde jetzt gerade mit Adelaide Finale und Collins ist immer eine Nummer hier in Australien. Also die drei, das ist schon heavy. Jetzt Tatjana Maria gegen Osorio sehe ich absolut, also eher auf Tatjanas Seite, wobei es klar, aber was will man beim Grand Slam erwarten, es ist eng und Tamara Korpatsch spielt gegen eine Gegnerin, gegen die sie gerade in Cluj auch gespielt hat und 7-6 im dritten gewonnen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also das ist auch so ein Match auf Augenhöhe, ich weiß nicht, ob man sie Burridge nennt oder Burage, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ist ja eine Engländerin, aber ich dachte Burage mit einem französischen Hintergrund, egal, die spielen auch, die haben ein ähnliches Spiel und ich glaube, es wird auch ein enges Match, aber da sehe ich auch Tamara vorne.
Ja. Tamara Korpatsch wollte ich gerade noch drauf ansprechen. Letztes Jahr wirklich nochmal einen fantastischen Herbst gehabt mit dem Turniersieg dort in Cluj. Wieder unter die Top 100 gespielt, immer relativ unauffällig, aber dann so diese Top 100 Ergebnisse sind dann immer da und dann ist er bei den Turnieren dabei. Dieser nächste Schritt dann noch. Also gibt's denn noch einen nächsten Schritt? Ist da noch Potenzial für einen nächsten Schritt?
Also ich glaube, wer ein WTA-Turnier gewinnen kann, wie Cluj, was ja kein kleines war, so ein 250er, der kann auch noch den nächsten Schritt machen. Und soweit ich weiß, hat Tamara bis Mai gar nichts zu verteidigen. Das heißt, es ist auch ein bisschen auslosungsabhängig, aber warum soll sie nicht die Top 50 angreifen? Also ich traue ihr das durchaus zu. Und was ich an ihr unglaublich beobachte, wie fleißig die ist. Also das ist ja ein Familienunternehmen, die gemeinsam unterwegs sind und die hat sich über die Jahre hinweg, hat sie vielleicht Dinge erreicht, die man ihr gar nicht so zugetraut hat, aber wirklich durch viel Fleiß und egal, trainiert unheimlich viel Umfänge und aber auch holt das Beste raus, ist auch immer positiv, auch in der Niederlage macht sich Mut und ich finde, die ist auch auf eine Art wirklich ein Vorbild für viele, die den Durchbruch auch schaffen können mit Mitte, Ende 20. Also was ist sie jetzt, 28, wird 29 dieses Jahr. Ich kenne sie ja aus der Jugend auch noch, wo sie eigentlich erstmal keine Rolle gespielt hat. Aber sie war halt immer fleißig, hat an sich geglaubt, hat weitergearbeitet und jetzt ist sie belohnt worden mit den Top 100. Und da verdient sie dann auch Geld und kann mit der Familie reisen. Es sind auch bessere Voraussetzungen und warum soll es nicht noch weiter nach vorne gehen?
Und Tatjana Maria ruht auch komplett in sich selbst, oder? Ich meine, es ist jetzt keine 3000 Meter in Südamerika, wo sie hier spielt, sondern es ist Melbourne, es ist Australien, es ist auch der Hartplatz und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass sich in irgendeiner Weise noch Druck macht oder so.
Nee, das glaube ich nicht. Also Tatjanas Druck, den sie sich macht, ist ihr eigener Ehrgeiz. Mhm. Und das, also die ist eine Kämpferin vor dem Herrn, die wird immer bis zum, das wissen wir alle, bis zum letzten Ballwechsel fighten und wenn es 3 Meter hinter der Grundlinie mit Four and Slice ist. Also das ist ja so ihr Spiel. Am gefährlichsten wird sie immer auf Rasen sein mit den unterschnittenen Bällen. Das war auch immer so ein bisschen das Problem, glaube ich, warum sie nie ganz vorne angreifen konnte, weil es am Ende doch vielleicht für die Spitze ein Tick zu harmlos war auf normalen Belegen. Aber bei Tatjana gilt's, die musst du erstmal schlagen. Und das wissen alle. Ich glaube, keiner spielt gerne gegen sie, weil sie ja auch so anders spielt. Du musst selber das Spiel gestalten und wenn du dich nicht traust, ans Netz vorzugehen, spielst du dich tot. Und insofern, also auch eine Osorio wird denken, oh Gott, und wird sich auf 3 Stunden einstellen. Und die hat dieses unglaubliche Händchen, Tatjana, ruht in sich, genau wie sie sagen, hat die Family dabei, die wirken total happy. Die kleine Charlotte spielt selber schon gut Tennis, also die können miteinander spielen und ja, die macht so ihr Ding, weiß auch, Mensch, mit 36 wird's, dieses Jahr 37 wird's so lang auch nicht mehr gehen, aber sie kostet's aus und sagt, solange ich fit bin, spiele ich.
Eine letzte Frage noch, es sind jetzt 4 Spielerinnen ganz oben, Rybakina, Świątek, Sabalenka und dann jetzt auch Coco Gauff seit den US Openern, beziehungsweise seit dem US Swing. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir in so eine neue Ära kommen jetzt, wo wir wieder eine Quadriga an Spielerinnen haben, die so das Tennis erstmal für die nächsten Jahre bestimmen können. Scheint im Moment ganz gute Nachrichten fürs Frauentennis zu sein, oder? Dass wir wieder so 4 Spielerinnen haben, wo es dann auch die Rivalitäten gibt.
Ja, ich denke, das ist auch dringend notwendig. Also, dass man da wieder, ja, dass man sich wieder identifiziert mit einer dieser Personen. Ich wünsche mir, dass Naomi Osaka dabei bleibt, weil die ist ja auch noch jung genug. Sie selber sagt, sie will nochmal voll angreifen. Im Training hier, weiß ich nicht, war es sehr gemischt, aber also für diese Rivalität wäre es super. Man stellt sich vor, eine Esparti hätte länger gespielt, dann wäre es jetzt wirklich, habe ich heute noch mit jemandem drüber gesprochen, dann wäre es jetzt richtig interessant, aber so entwickelt sich da was. Auch letztes Jahr hier das Finale, Rybakina gegen Sabalenka war absolut hochklassig, auch wenn die ein ähnliches Hauruck-Tennis spielen, sage ich mal so. Aber ja, mit einer Świątek, die Bälle so früh nimmt und auch ihren eigenen Stil hat und eine Coco Gauff, die eben auch sich so fantastisch athletisch bewegt und ihre Vorhand stark verbessert hat. Also ich glaube schon, das ist wichtig, dass diese Gesichter dabei bleiben und dass genau diese Rivalitäten dann zustande kommen, noch mit einer Athletik von einer Sakkari, einer Ostapenko, die immer wieder da reinmischt und. Also es gibt ja noch durchaus auch viele andere interessante Spielerinnen.
Danke fürs Gespräch.
Sehr gern.
Das war Barbara Rittner mit ihren Einschätzungen zu der ersten Runde der deutschen Tennisprofis bei den Frauen. 5 deutsche Damen sind im Wettbewerb. Als erste wird am morgigen Sonntag dort Tamara Korpatsch eingreifen. Ella Seidel ist auch noch am Start gegen Arina Sabalenka in der Rod Laver Arena. Kommen wir zu Michael Kohlmann und kommen wir zu den deutschen Herren. Alexander Zverev trifft auf Dominik Köpfer unter anderem. Jan Lennart Struff hat ein kniffliges Los gegen einen Australier. Und Karen Khachanov gehört auch zu den Gegnern der deutschen Profis. Darüber haben wir gesprochen und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wer denn so in den nächsten Jahren dann auch mal in der Quali spielen könnte. Da gibt es nämlich auch einige Namen. Das Interview mit Michael Kohlmann, das hört ihr hier. Michael Kohlmann, danke für deine Zeit. Als erste Frage muss mir gestattet sein, hat Torben Bild schon öffentlich an deinem Stuhl gesägt?
Nee, also soweit ich weiß noch nicht. Wir haben ein paar Mal schon hin und her geschrieben, wir haben uns hier schon getroffen. Ich habe ihm auch gratuliert, großer Erfolg, großes Ereignis. Aber also, soweit ich weiß, hat er noch nicht öffentlich irgendwo kundgetan, dass er der Nächste jetzt sein möchte.
Wie habt ihr das verfolgt, den United Cup-Sieg? Also du hast jetzt mit dem, das ist keine ITF-Geschichte, kein Teamwettbewerb an sich, sondern wirklich von ATP und WTA dann ausgetragen. Wie hast du das verfolgt, diesen Wettbewerb?
Ja, zuerst von zu Hause aus die ersten Spiele und ich bin dann am Freitag, als das Viertelfinale gegen Griechenland war, bin ich hier in Melbourne gelandet und habe dann abends noch das Mixed live sehen können im Fernsehen und habe es dann die nächsten Tage im Fernsehen verfolgt und ja, also es war schon beeindruckend, erstmal was für eine Ausdauer und mit was für einer Einstellung Sascha da an die ganze Sache rangeht. War es natürlich ein toller Sieg von der Angie auch am Samstag. Und die Laura in den Mixed-Partien war auch sensationell. Ich glaube, es war im Großen und Ganzen echt ein toller Teamerfolg. Es sah gut aus. Ich fand die Box im Hintergrund sah super aus, waren immer voll besetzt und alle Spieler, also auch Maxi Materer, Kai Wenelt und auch Tatjana Maria, die jetzt keine Einsätze hatten, aber waren bei allen Partien vor Ort, haben gefeiert, haben die Leute angefeuert. Also so sah es sehr, sehr harmonisch aus und ein toller Erfolg fürs deutsche Tennis.
Das deutsche Herrentennis hatte letztes Jahr ein richtig gutes Jahr. Wir haben die Rückkehr von Jan-Lennard Struff unter die Top 30er, High Ranking. Yannick Handmann hat super gespielt, Daniel Altmaier, Dominik Köpfer, Maxi Matra hat gut gespielt. Das wird ein wichtiges Jahr, oder? Struffi hat sehr viele Punkte zu verteidigen, Yannick Handmann hat viele Punkte zu verteidigen. Wie schaust du auf dieses Jahr 2024 voraus, bevor wir auf die Matches der deutschen Spieler zu sprechen kommen?
Ja, also es waren viele Highlights und jeder hatte so seine speziellen Phasen so im Jahr, wo man irgendwie dachte, wow, das tolle Erfolge. Haben sich ja jetzt auch hier alle unter die ersten 100 gespielt, sind hier mit 6 Mann sind wir hier im Hauptfeld vertreten, was mit Sicherheit eine tolle Anzahl ist. Klar, die Quali-Anzahl, werden wir vielleicht ja auch noch drauf zu sprechen kommen, ist ausbaufähig. Also da haben wir mit Sicherheit auch noch Luft nach oben. Aber 6 Leute im Hauptfeld zu haben, ist mit Sicherheit erstmal oder spiegelt das wieder, wie das Jahr letztes Jahr war. Und jetzt ist so für mich wirklich ganz interessant zu sehen, wie die erste Hälfte des Jahres ist, weil alle 6 Spieler wollen irgendwo, oder haben sie auch so kundgetan, wollen alle bei den Olympischen Spielen starten. Und da ist die Deadline Paris, also sprich mit Abschluss von den French Open, geht es dann darum, wer die ersten 4 sind, ob die sich qualifizieren für die Olympischen Spiele oder nicht. Und das ist ziemlich eng. Also auch wenn die Rangliste aktuell noch so aussieht, als wenn das eine klare Sache ist, ist bis auf Sascha eigentlich alle 5 sind da sehr, sehr eng beieinander. Und das ist den Spielern auch bewusst, also das wissen sie auch. Und insofern ist es ganz interessant für mich zu sehen, wie so der Schedule von jedem Einzelnen ist, wie sie sich das Jahr so aufbauen und ja, also wer dann am Ende vorne steht. Weil ich finde schon, dass das natürlich erstmal die erste Leistung ist, sich zu qualifizieren. Und bin gespannt, wer dann am Ende da wirklich oben steht.
Du hast ja gerade angesprochen, Rudi Mollecker war in der Quali, Benjamin Hassan, den müssen wir ein bisschen außen vor betreiben, weil er nicht Davis-Cup-fähig ist, aber trotzdem hier für Deutschland spielt, das waren die beiden einzigen Quali-Spieler. Oskar Otte hatte letztes Jahr noch versucht, spät dann in Monastir dann noch auf den Zug aufzuspringen, hat es nicht geschafft, war ja auch lange verletzt. Henry Squire hat es nicht geschafft. Wie siehst du, dass dieses Feld gerade so ab Platz 250, wer könnte da in den nächsten Monaten noch dazustoßen?
Ja, also die du jetzt gerade genannt hast mit Sicherheit, das sind, glaube ich, die ersten Kandidaten, die jetzt ja auch knapp dahinter sind. Dann hat man, glaube ich, mit Marvin Möller, Luis Wessels, Max Rehberg, Marco Toppo. Es sind ziemlich viele so, die das Potenzial haben und die auch schon immer mal wieder in einigen Phasen das bewiesen haben, dass sie eigentlich so diese Grenze zur Quali für die Grand Slams erreichen müssten, aber diese Konstanz fehlt da noch ein bisschen drin und von denen, sage ich jetzt mit genannten, jetzt hoffe ich eigentlich Nicola Kuhn auch noch, der jetzt nach langer Verletzungspause auch wieder gerade zurückkommt, der spielt gerade in Monastir, hat da mit Kamil Majczak einen sehr, sehr guten Polen, der auch gerade nach Pause wieder zurückkehrt, geschlagen. Also ich glaube, wir haben eine gewisse Anzahl an Leuten, die es schaffen können, ist halt immer die Frage, schaffen sie es jetzt dieses Jahr? Deswegen ist es auch für die ein wichtiges Jahr, wo ich hoffe, dass wir dann spätestens nächstes Jahr hier wieder mehr Leute in der Quali auch vertreten haben als dieses Jahr.
Kommen wir mal auf die Spiele der Deutschen zu sprechen, die jetzt in den Top 100 sind und die für sich fürs Hauptfeld qualifiziert haben. Und da treffen wir gleich auf 2 in einem Match. Alexander Zverev trifft in seiner ersten Runde auf Dominik Köpfer. Was dir durch den Kopf gegangen, als du das gesehen hast?
Ja, ist immer blöd. Also ich finde es immer blöd, wenn 2 direkt gegeneinander spielen. Ist für die beiden wahrscheinlich auch nicht angenehm. Wobei für die ist das noch normal, wenn man auf dem Turnier ist, dass man auch mal gegen einen spielt aus dem gleichen Land. Aber jetzt so, also ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Also ich hätte lieber jeden Einzelnen gegen einen anderen gehabt. Aber gut, das kann man sich ja nicht aussuchen. Ist für Dominik, der jetzt gerade den Challenger-Sieg in Canberra gefeiert hat, Ja, ein harter Brocken, hat letztes Jahr US Open sich verletzt gegen Carlos Alcaraz. Also der hat bei den Grand-Slam-Turnieren schon immer knackige Auslosungen. Für Sascha nach seinen tollen Erfolgen auch beim United Cup und finde ich seiner guten Frühform auch keine leichte erste Runde so. Ja, es ist eine interessante Partie, wobei ich glaube, dass ich Sascha da aktuell ein bisschen vorne sehe.
Du hast es gerade angesprochen, gute Frühform. Er ist schon mal langsamer aus den Startblöcken gekommen als dieses Jahr.
Ja, ich finde, er hat die Form, die er zum Ende des Jahres hatte, auch in Turin, wo er zwei Matches in der Gruppe gewonnen hat, also zwei gute Matches in der Gruppe gewonnen hat, mitnehmen können in das neue Jahr. Ich glaube, er hat eine, so wie er und auch sein Team mir berichtet haben, eine gute Vorbereitung gehabt. Hat früh angefangen zu trainieren, sieht man auch, finde ich. Also gerade im körperlichen Bereich, also die Belastungen beim United Cup waren schon immens und das hat er, fand ich, gut weggesteckt. Und jetzt diese Woche dazwischen tut ihm, glaube ich, auch sehr gut, dass er da nicht sofort wieder das nächste Turnier hat, sondern dass er jetzt eine Woche weiterhin sich vorbereiten kann auf den Grand Slam. Also ich sehe bei ihm eigentlich eine klare Steigerung im Vergleich zu den letzten Jahren. Also letztes Jahr war jetzt was Besonderes nach seiner Verletzung, aber das sieht eigentlich ziemlich früh schon ziemlich gut aus.
Und Dominik Köpfer scheint wieder fit zu sein?
Genau, Dominik ist wieder fit. Ein toller Erfolg, finde ich. 125 Punkte, das ist schon ein Brett mit so einem Challenger-Sieg. Die ATP hat ja die Punkteverteilung so ein bisschen angepasst, die Challenger irgendwo eine gewisse Art und Weise abgewertet, also sprich die frühen Runden ein bisschen beschnitten. Deswegen sind die Erfolge dann umso höher anzusiedeln. Und Dominik, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man mal anguckt, wie viele Turniere der eigentlich nur gespielt hat und wo der steht, mit knapp 60 jetzt, also der Durchschnitt ist sensationell. Also das sieht sehr, sehr gut wieder aus und freue ich mich für ihn, weil Dominik hat seit, 2021, wo er im Davis Cup ja dabei war, in dem Jahr hat er ja auch viel gespielt, viele Verletzungen gehabt und leider immer wieder zurückgeworfen worden, wieder zurück angekämpft. Und das zeigt einfach auch seine Klasse, dass er immer wieder sehr schnell sich wieder da Richtung Spitze bewegt.
Janik Kanfon steht relativ oben in der im Draw, trifft auf Gael Monfils. Letztes Jahr ist er auf Rinki Hijikata getroffen. Ich glaube, Platz 8 war eine entfesselte Atmosphäre. Er hat in 5 Sätzen verloren, knapp. Dieses Jahr wird er auch nicht unbedingt der Publikumsliebling sein unter den beiden Spielern, die da auf dem Platz sind. Was hältst du von dem Match da gegen Gael Monfils?
Ja, wobei, also ich war letztes Jahr live dabei, also wirklich die ganzen 5 Sätze und muss sagen, also kann ich mich nicht daran erinnern, mal so eine Stimmung an einem Platz zu haben. Es war abends und ich glaube, dass einige Leute auch schon etwas, sagen wir mal, getrunken hatten und dementsprechend aus sich rausgegangen sind. Ich glaube auch, dass der Großteil der Zuschauer wahrscheinlich hinter Gael Monfils stehen wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur ansatzweise so abgehen wird, wie es letztes Jahr war. Ich glaube, Jannik hat, so wie er mir auch gesagt hat, eine tolle Vorbereitung gehabt in Argentinien mit seinem Trainer Brzicki. Ist eigentlich auch, finde ich, gut aus den Startlöchern gekommen, hat hier einen tollen Sieg gefeiert gegen Sebastian Korda in Brisbane, hat dann leider, so wie er mir auch sagte, ein paar körperliche Probleme gehabt, hat dann zweimal 7-6 im Dritten verloren, einmal gegen James Duckworth und Lorenzo Sogonego. Ich glaube, er ist gut vorbereitet. Also generell feiert er oder hat er seine größten Erfolge auf Asche gefeiert, aber ich habe immer zu ihm auch gesagt, dass ich glaube, dass er auf Hartplatz auch sehr, sehr gut spielen kann. Waren bisher gute Matches da und bin sehr gespannt. Also Gael Monfils hat ja jetzt auch nicht viel gespielt und auch nicht viel gewonnen. Insofern habe ich da eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass Jannik die Runde auf jeden Fall meistern könnte.
Könnte aber wieder ein stimmungsvoller Abend werden wahrscheinlich. Kia Arena oder 1573er hinten, dass das ein schönes Spiel wird.
Ja, also er geht auch davon aus, er hat hier schon versucht, immer auf den großen Plätzen jetzt auch zu trainieren. Als er die Auslosung gesehen hat, hat Kia Arena schon gespielt und ich glaube auch, dass das eher ein größerer Platz wird als dieser kleine, enge Platz, den wir da letztes Jahr hatten. Also das war außergewöhnlich, muss man sagen.
Daniel Altmaier hat diese Woche rausgezogen, wahrscheinlich eine Vorsichtsmaßnahme im Viertelfinale gegen Arthur Fies war es, glaube ich, und hatte aber vorher gegen Felix Auger-Aliassime gewonnen. Trifft jetzt auf Karen Khachanov. Du hattest mir vor ein paar Tagen erzählt, du hast Karen Khachanov trainieren sehen und das sah wohl beeindruckend aus, was Karen Khachanov da gemacht hat.
Ja, der hat mit Jan-Lennard Struff trainiert, da habe ich ein bisschen zuguckt und also der sah ganz gut aus. Also klar, Training kann man jetzt nie so bewerten. Insofern muss man da auch immer abwarten, wie sich das dann im Match widerspiegelt. Aber Daniel, genau, bei Daniel glaube ich, ist erstmal das Entscheidende, ist er fit? Also hat das hoffentlich als Vorsichtsmaßnahme gesehen. Ich habe ihn jetzt leider hier noch nicht auf der Anlage gesehen, hoffe, das jetzt gleich nachholen zu können. Hat zwei gute Siege, hat auch in Brisbane eine Runde gewonnen. Also ich glaube, am Anfang des Jahres ist es immer wichtig, wirklich viele Siege auch einzufahren. Daniel generell hat auch viele Siege auf Sand eingefahren, auf Hartplatz noch nicht so erfolgreich gespielt. Deswegen sind zu Beginn des Jahres drei Siege gegen Top-Spieler. Das muss man ja dazu sagen. Auch Marcus Giron finde ich als sehe ich als sehr, sehr guten Sieg an in der ersten Runde in Auckland. Das wird ihm mit Sicherheit weiterhelfen und ja, hatte hier letztes Jahr eine ganz enge Partie in der Kia Arena leider verloren. Dieses Jahr jetzt Kachanov könnte auch ein größerer Platz sein. Und ich glaube einfach, dass Daniel jemand ist, der diese Erfahrung braucht, um die nächsten Schritte zu machen. Und ich hoffe für ihn, dass er vielleicht hier wirklich diese Überraschung schaffen kann und Kachanov dann auch mal bei einem Grand Slam in der ersten Runde schlagen kann.
Aber es ist immer noch so ein kleines bisschen, wobei man das Gefühl hat, dass es jetzt besser wird, die Diskrepanz zwischen den Hartplätzen und den Sandplätzen bei Daniel Altmaier. Ich habe das Gefühl, dass es nirgendwo bei jemandem so groß ist in der deutschen Herrenspitze wie bei Daniel Altmaier, dass die Ergebnisse, die er auf Sand hat, und die hat er ja zweifellos, dass er die auf den Hartplatz übertragen kann.
Ja, wobei das... Absolut. Also ich glaube, dass in den letzten Jahren war es so. Ich finde halt, wie gesagt, dieses Jahr, zu Beginn des Jahres jetzt erstmal, sieht es gut aus. Ne? Also weil so ein Felix Auger-Aliassime auf Hardware zu schlagen, das ist schon eine sehr starke Leistung. Auch Marcus Giron. Also das sind erstmal zwei sehr, sehr gute Siege. Und ich glaube, dass das bei ihm vielleicht einen Tick länger dauert, weil er halt sehr, sehr viel auch immer auf Sand spielt. Und dann die Umstellung auf Hardplatz halt... ja, nicht so leicht, einem nicht so leicht fällt. Und da braucht man halt Erfahrung, Zeit auch und immer wieder diese Matches. Also da hilft auch nicht nur Training, sondern da braucht man auch diese Matches und dann halt auch die Siege für das Selbstvertrauen. Und ich glaube, dass er da auf einem guten Weg ist. Und ich bin mir sicher, dass er auch in den nächsten Jahren auch auf Hartplatz gute Ergebnisse erzielen wird.
Maximilian Matterer hat gute Ergebnisse auf Hartplatz geschafft. Vor allen Dingen dann jetzt auch letztes Jahr im Herbst, als er dann unter die Top 100 angekommen ist. Er trifft jetzt in der ersten Runde auf Nuno Borges. Da würde dann wahrscheinlich fast jeder sagen, Mensch, das ist doch das machbarste Los von den deutschen Top 100-Spielern. Was sagst du? Was entgegnest du da?
Ja, nee, also generell glaube ich, wenn ich jetzt sagen würde, boah, schwierig, dann würde jeder erstmal sagen, naja gut, aber Kachanov, was sagst du dann zu Kachanov? Also ich glaube, dass Borges auf jeden Fall jemand ist, wo Maxi auch sagen wird, ja, das ist eine Auslosung, die muss man nehmen. Und die hat ja auch gegen ihn gespielt, gerade Ende des Jahres noch in der Halle in Antwerpen, hat ihn da auch geschlagen. Also insofern, glaube ich, ist das eine machbare Aufgabe für ihn. Maxi hat hier generell auch immer ganz gut gespielt. Ich glaube, ihm liegt es, die Außenplätze so ein bisschen, ist ein bisschen schneller alles. Sein Linkshänderaufschlag kann er viel mit punkten, kommt er gut mit durch. Er hat es ganz gerne, wenn es auch flach ist, also... Seine Rückhand geht er auch ganz gut durch. Also ich glaube, dass die Auslosung und so die Bedingungen hier ihm entgegenkommen. Das einzige Fragezeichen oder das einzige, sage ich jetzt mal, was wahrscheinlich jetzt interessant sein wird für ihn, ist, er hat noch kein Match gespielt. Er war beim United Cup dabei, hat da keinen Einsatz gehabt, hat jetzt in der Woche danach auch nicht spielen können, weil der Erfolg halt so gut war, dass er keine Quali mehr spielen konnte. So, das ist, glaube ich, so das große Fragezeichen. Das erste Match ist nie so leicht. Nuno Borges hat schon zwei Turniere, meine ich, gespielt. Aber von der Auslosung her auf jeden Fall eine machbare Aufgabe.
Maximilian Matterer gegen Nuno Borges. Und dann haben wir noch Jan-Lennard Struff. Jan-Lennard Struff, der letztes Jahr so ein fantastisches erstes Halbjahr hatte, dann durch die Verletzung zurückgeworfen worden ist, hatte jetzt, wir haben eben ein Pressegespräch mit ihm gehabt, hat er gesagt, super Vorbereitung in der Nadal Academy. Er spielt in der ersten Runde gegen Ricky Hijikata. Ricky Hijikata, wir haben eben drüber gesprochen, letztes Jahr gegen Jan-Lennard Struff, der wird wahrscheinlich auch darum battlen, nochmal den Platz 8 zu bekommen. Ob er den bekommen wird gegen Jan-Lennard Struff, gegen den Gesetzten, das ist vielleicht dann eine andere Frage, vielleicht auch wieder die Kia Arena. Jan-Lennard Struff hat ein enges Match, glaube ich, letztes Jahr gegen ihn gehabt und hat gesagt, das habe ich knapp gewonnen. Wie siehst du die Chancen für Jan-Lennard Struff? Er ist jetzt gesetzt, er hat ein anderes Standing als letztes Jahr, wo er hier noch sich noch durch die Quali kämpfen musste. Wie siehst du es jetzt? Vor allem, es war ja ein bisschen unglücklich, wie er dann raus war und dann am Ende nicht so ganz wieder Fuß gefasst hat. Wie siehst du es jetzt für ihn am Anfang des Jahres?
Ja, es ist, also für ihn ist jedes Match irgendwo wichtig, ne? Nach so einer langen Pause dann hat er 5 Turniere, glaube ich, Ende des Jahres noch gespielt, wo es natürlich dann immer schwierig ist, dann auch sofort wieder an die Erfolge anzuknüpfen. Insofern glaube ich, ist es für ihn wichtig vom Kopf her auch, dass er eine gute Vorbereitung hatte, dass er verletzungsfrei ist, dass er sich wirklich wieder auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und klar, als gesetzter Spieler hier hat man unglaublich viele Privilegien auch. Also insofern hat ihn das auch so ein bisschen vielleicht in die Karten gespielt und von der Vorbereitung her optimal, hat immer auf der Hauptanlage trainieren können, hat teilweise 2 Stunden auf großen Plätzen spielen können. Also ich glaube, dass rein von der Vorbereitung her erstmal alles optimal gelaufen ist. So, jetzt geht es darum, wie bringt er das auf den Platz? Hijikata hatten wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das war letztes Jahr hier unglaublich, was auf dem Platz los war. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass er sich darauf vorbereiten muss, dass die Stimmung halt schon extrem sein kann. Ich weiß aber, dass Jan Lennart das auch im Davis Cup in ganz wichtigen, engen Situationen eigentlich immer sehr, sehr gut handeln kann. Und bin eigentlich davon überzeugt, dass er auch dieser eine Sieg, den er aus Hongkong mitgebracht hat, der ihm auch helfen wird, die gute Vorbereitung, dass er da, glaube ich, als Favorit auf jeden Fall in die Partie geht und die auch hoffentlich dann gewinnt.
2 Fragen habe ich noch. Wir haben eben nicht drüber gesprochen, wir haben über die Spieler ab 250 gesprochen, aber die beiden Qualifikanten, Benjamin Hasser und Rudi Mollecker. Rudi Mollecker in der 2. Runde gegen Stefan Napolitano ausgeschieden. Der 1. Satz war fast perfekt, dann hat er verloren. Wie bewertest du die Quali-Leistung der beiden?
Ja, ich fand, Rudi hat das in den beiden Matches eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, wir haben ja beim Match auch drüber gesprochen. Ich hatte das Gefühl, dass der 1. Satz gegen Napolitano leider zu gut war. Es ist dann manchmal so, dass man, wenn man so einen guten 1. Satz hat, dass man irgendwo das Gefühl hat, okay, das geht weiter so und man will eigentlich immer noch besser spielen und das ging dann nicht. Der Gegner hat sich ein bisschen besser drauf eingestellt, hat ein bisschen was umgestellt und ja, dann hat er das leider verloren. Ich fand, das war eine Partie, die er mit Sicherheit auch hätte gewinnen können, gut gewinnen können. Aber generell habe ich in den 2 Matches sehr stabile Leistungen, sehr solide Leistungen gesehen und bin eigentlich guter Dinge, dass Rudi, der ja im letzten Jahr sich mit sehr, sehr vielen Matches und sehr, sehr vielen Turnieren wieder in diese Region gespielt hat, bereit ist, in diesem Jahr das nicht nur zu wiederholen, sondern ich glaube, dass Rudi, so wie er hier aufgetreten ist, auch bereit ist für mehr und sich eigentlich da auch Richtung 100 bewegen kann. Also da, das fand ich jetzt hier wirklich eine reife Leistung so in allem und hoffe, dass er diesen Schwung jetzt dann aus Australien mitnehmen kann und in den europäischen Winter mitnehmen kann.
Und Benny Hassan auch eine okaye Premiere.
Benny Hassan hat in der 1. Runde, das war ja auch eigentlich ein deutsches Match, also Benny Hassan gegen Jan Czojnski, das wissen vielleicht auch nicht alle, aber der hat in der Jugend für Deutschland gespielt, der ist durch das ganze Fördersystem in Deutschland durchgegangen und das war ja ein deutsches Match zwischen einem aus dem Libanon und einem für England startenden Spieler, aber die kennen sich, weil sie auch beide noch aus Koblenz kommen, also es war wirklich eine ganz lustige Partie eigentlich. Benny macht das gut, also Benny ist, finde ich, ein extrem talentierter Spieler schon seit Jahren gewesen und hat sich jetzt da Richtung 150 gespielt und ja, ich bin gespannt, wo die Reise für ihn noch hingeht. Hat dann in der 2. Runde gegen Coboli verloren, einen sehr, sehr guten Italiener auch, finde ich. Der gefällt mir auch sehr gut. Aber Benny, glaube ich, da ist auch 150 noch nicht das Ende für ihn.
Eine Frage noch zum Doppel. Kravitz-Pützin dabei, Andreas Mies ist mit John Patrick Smith dabei und wir haben zum ersten Mal Konstantin Franzen und Henrik Jebens, die sich qualifiziert haben über die Challenger-Tour letztes Jahr. Das ist schon eine ganz coole Geschichte mit Franzen und Jebens.
Ja, super. Also ich habe das, oder ich verfolge das sowieso die ganze Zeit, habe den beiden ja auch in Hamburg fürs Hauptfeld dann das erste Mal für einen 500er eine Wildcard gegeben und bei den beiden, finde ich, merkt man so richtig diese Entwicklung dann. Ne? Haben sich auf der Challenger-Tour hochgespielt und dann dauert es ein bisschen, bis sie sich so ein bisschen an die 250er, 500er-Ebene so ein bisschen gewöhnt haben. Und ich finde jetzt so letzte Woche mit dem Sieg gegen Gonzales Kupski haben sie ein Ausrufezeichen gesetzt. Das ist ein toller Sieg für so einen aufstrebendes Team. Und ich, damit zeigen sie, dass sie da oben auch angekommen sind. Und jetzt gilt es halt dafür, oder jetzt geht es darum, sich auf der Ebene dann auch zu etablieren. Also da ne, auf den Turnieren Woche für Woche die Ergebnisse zu machen. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dadurch, dass sie ein junges Team sind, ein aufstrebendes Team mit unglaublichen Waffen. Ich meine, die servieren beide ja, aus dem dritten Stock so ungefähr. Da ist einiges drin und freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich sie sehe, habe sie gerade in den Katakomben getroffen und trainieren gleich mit Kravitz-Pütz auch. Drücke ihnen die Daumen und hoffe, dass sie sich da noch weiterentwickeln können.
Danke fürs Gespräch. Das war's mit der Vorschau auf die Matches der deutschen Tennisprofis. Männer und Frauen. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und gerne auch bei Blue Sky oder Threads. Und ansonsten kann ich nur sagen, morgen geht's los mit den Australian Open. Morgen gibt es dann auch die erste Rückschau und dann feiern wir auch so ein bisschen 10 Jahre Chip in Charge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.